Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Die erste Woche ist rum. Wir haben diverse Spiele gesehen, wir haben diverse Upsets gesehen, wir haben einiges mitgenommen. Die Celtics gehören zu den besten Teams der Liga und kassieren dann rechtzeitig zu dieser Aufnahme eine ziemlich bittere Niederlage. Aber nicht deshalb, sondern weil grundsätzlich einfach überragend sitzt er mir wieder gegenüber, der trotz des Einbruchs nach dem ersten Viertel sicherlich keinesfalls unruhige.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, weißt du, was krass ist? Jetzt mal abgesehen davon, dass die Bulls gegen die Celtics gewonnen haben.
Wutsch.
Wutsch ist brutal, wollte ich auch gleich noch drauf eingehen, weil es mir persönlich geht es natürlich unfassbar runter, wenn er ausgerechnet gegen die Celtics 10 Offensiv-Rebounds holt und insgesamt 23. Und was natürlich mir auch sehr gut runtergeht, ist, dass die Bulls jetzt schon nach 4 Spielen mehr Spiele gegen die Top-Teams der Eastern Conference der letzten Saison, okay, aber die Top-Teams der Eastern Conference gewonnen haben als letzte Saison. Da war es 1, jetzt sind es schon 2.
Krass, ne? Das ist tatsächlich ziemlich krass, ja.
Ja, das waren so ein bisschen so die zwei, es waren eigentlich so die zwei, die ich als Niederlage einkalkuliert habe, haben sie jetzt gewonnen. Und die zwei, bei denen ich, gut, bei den Cavs war ich mir auch nicht sicher, aber die Wizards hatte ich jetzt so als am ehesten gewinnbar gedacht. Und da haben sie es dann selber so ein bisschen weggeworfen. Aber ja, ich weiß, keine Ahnung. Ich hab noch keine Ahnung, was ich aus diesen Bulls machen soll. Vielleicht ist es genau das die ganze Saison ist, weil man schon alle Gesichter gesehen hat. Ich denke mal, ich muss gestehen natürlich, auch dazu noch, ich habe das Spiel noch nicht gesehen letzte Nacht. Ich konnte nicht aufstehen und hatte heute früh noch andere Sachen zu tun. Werde es mir aber natürlich noch genüsslichst zu Gemüte führen heute im Laufe des Tages. Weiß nicht, hast du reingeschaut schon?
Ich habe tatsächlich bisher auch nur die erste Halbzeit geschafft. Vielleicht reicht sie mir auch, weil im Prinzip war da dann schon alles zu erkennen. So, Boston ist sensationell ins Spiel gestartet. Sah halt auch wirklich so aus, als wäre es alles zu leicht. Egal, wer da steht, man macht es dann schon. Alles getroffen natürlich auch im ersten Viertel und dann, oder sagen wir mal über die ersten 8 Minuten, ich glaube, da hatten sie dann auch schon 35 Punkte und danach kam dann aber sehr schnell ein gewisser Trott rein und ich glaube, also Boston hat, auch wenn sie die 3 Spiele davor gewonnen haben, bisher so echt 2 Probleme, glaube ich, in der Saison. Einerseits defensiv Rebounding, was halt niemanden verwundert, weil Al Horford, so gut er ist, ist kein besonders guter Rebounder jemals gewesen, glaube ich. Und das muss halt mehr von den anderen kommen. Und wenn da jemand ist wie dein Freund Vooch, dann kann er das natürlich bestrafen. Und andererseits ist die Defense insgesamt einfach noch nicht so gut. Also das war irgendwie in fast jedem Spiel bisher so, dass zwar in Phasen viel Druck ausgeübt werden konnte, aber dass es halt auch teilweise sehr, sehr lax war. Und also im zweiten Viertel, als das Spiel gekippt ist und als die Bulls das gedreht haben, teilweise mit fast nur Bankspielern, da lief halt der Ball, die haben den Ball geteilt, Boston hat irgendwie überhaupt keinen Druck mal am Ball gehabt und hat dann selber nur Dreier geschmissen letztendlich, die halt dann irgendwann nicht mehr reingefallen sind. Und dann kann auch mal so ein Bulls-Team so ein Spiel halt relativ schnell drehen. Und was in der zweiten Halbzeit passiert ist, weiß ich nicht, aber ich kann schon mal davon ausgehen, dass es weiterhin so ähnlich gelaufen ist.
Nicht und, viel besser geworden.
Auch an dieser Stelle mal wieder, wie immer, an Alex Caruso, weil wenn der reinkommt, dann ist er einfach ziemlich gut darin, den offensiven Fluss des Gegners zu brechen. Ein echt überragender Verteidiger.
Ja, das ist krass. Und das Interessante ist aber, dass er bis jetzt eigentlich in der Saison, also immer gut verteidigt hat, aber noch gar nicht so auf dem Niveau von letztem Jahr war. Dazu ist der Wurf irgendwie nicht so gut gefallen bis jetzt, oder ich glaube in dem Spiel auch nicht so richtig. Also, aber ja, Caruso im Team zu haben, ist schon sehr gut. Vor allem auch, weil man jetzt so das Gefühl hat, auch schon in den Spielen davor, dass die Bulls echt so ein bisschen eine Second Unit haben. Das war ja letztes Jahr schon so ein bisschen diese mangelnde Tiefe. Gut, klar, dann auch natürlich nach den Verletzungen noch viel, viel mehr. Aber so sehr ich die Verpflichtungen von Dragic und Drummond hinterfragt habe und so sehr ich mich auch jetzt noch frage, ob es jetzt langfristig, ne, ob es da nicht andere Möglichkeiten gegeben hätte. Aber so, sie helfen beide, so diese Second Unit so ein bisschen zu stabilisieren. Einfach weil Drummond halt einerseits natürlich Drummond-Dinge macht, andererseits aber halt auch am Brett arbeiten kann und weil Dragic so ein bisschen so eine ordnende Hand sein kann und einfach so eine gewisse Craftiness irgendwie reinbringt. Und ja, es war ja genau die Second Unit auch, die das Spiel dann zugunsten der Bulls gedreht hat. So viel habe ich zumindest schon mal gelesen, also so ein bisschen. Ne? Von daher, ja, und ja,
diese Green, der bessere Patrick Williams, tut dem Spiel tatsächlich auch meistens ziemlich gut, habe ich den Eindruck.
Es tut dem Spiel tatsächlich meistens ziemlich gut. Also Patrick Williams ist bis jetzt echt übel. Also es ist halt irgendwie gar kein gar keine Sicherheit irgendwie so im Spiel und gar keinen, ja, weiß ich nicht. Also es ist so, es wirkt eher so wie, wie so eine Kopfblockade. Ich habe so ein bisschen ich spüre so ein bisschen Wendell-Vibes gerade und hoffe, dass ich das noch drehen kann. Weil ich glaube, wie gesagt, das Talent davon bin ich weiterhin überzeugt, dass es da ist, aber er kriegt es überhaupt nicht hin und er hat auch irgendwie, er kriegt auch so diese, man sagt ja immer schnell lustlos. Ich glaube nicht, dass es bei ihm lustlos ist. Es ist eher so, vielleicht, keine Ahnung, würde ich es einschätzen, oder was heißt einschätzen, so spekuliere ich, dass eher so ein Gedankengang ist von wegen, je weniger ich mache, desto mehr Fehler kann ich machen. Und je weniger ich mich, also ich möchte nicht negativ auffallen, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck momentan. Und das ist natürlich nicht gut, weil das auch defensiv ähnlich ist. Also er wirkt auch defensiv teilweise nicht so richtig auf, so zu 100% da. Von daher, ja, es ist,
und Javonte Green, wie du sagst, gegen Jalen in der ersten Halbzeit. Da kannst du
das ist halt freuen. Das Ding. Genau, es ist halt immer, es kommt immer so ein Ding, wo du sagst, ja, genau. Und dann, ja, es ist halt eher so ein kurzes, wie so eine Sternschnuppe am Himmel, weißt du? Und dann wartest du auf die nächste, weil du ja noch 15 andere Wünsche hast. Die kommt dann aber nicht. Oder du übersiehst sie kurz. Und deshalb, ja, es ist, Pat, ich hoffe es weiterhin. Ich habe letzte Woche gesagt, noch nicht abschreiben. Ich bin weiterhin dabei. Aber es ist jetzt ja, Javonte Green ist halt schon so ein bisschen so dieser Energy-Plug von der Bank. Ja, jetzt mal schauen. Ich meine, wir wollten heute eigentlich gar nicht über die Bulls reden, aber natürlich nach so einem Spiel, ne? Auch wenn wir
beide. Nach so einem Spiel.
Genau. Ich meine, die Celtics waren auf NBA.com Nummer 1 im Power Ranking und dann kommen die Bulls und
zeigen. Also die ersten drei Spiele waren auch echt
gut. Für mich auch zu Recht. Ich meine, das Ding ist, sie haben bis jetzt in jedem Spiel so Phasen gehabt. Miami ging noch so ein bisschen, aber gegen die Wizards sah es am Anfang auch gut aus. Dann haben sie die Wizards Ende der ersten Halbzeit irgendwie nicht verteidigt bekommen, sind dann eingebrochen, waren dann irgendwann, dann mussten sie die Wizards nochmal bis auf 17 wegziehen lassen und kamen dann wieder ran, haben das Spiel verloren. Gegen die Cavs ging es auch gut los und dann der Einbruch. Und da ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, ob sie es irgendwie gerade gerückt kriegen, dass die guten Phasen länger und die schlechten Phasen kürzer werden.
Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben sie es jetzt geschafft, dass innerhalb einer Nacht zwei der drei Superteams der NBA ihre erste Niederlage kassiert haben. Also sowohl Boston als auch Utah. Nur Portland ist jetzt nach wie vor, also mit mehr als zwei Spielen, richtig on fire.
Ja, Portland, Utah, genau. Gutes Stichwort, weil nämlich eigentlich soll es ja heute darum gehen, was uns so in der ersten Woche bewegt hat. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen Opening Week Fragen gemacht, beziehungsweise so ein paar Teams aus der Opening Week besprochen. Jetzt schauen wir mal, jeder hat sich fünf Dinge rausgesucht von uns, die ihm aufgefallen sind. Fünf Fragen, die ihm so auf der Seele brennen. Und da werden wir jetzt mal sehen, was dabei so rumkommt. Dazu natürlich wird es diese Woche nochmal extra Content geben. Und den gibt es nicht hier, sondern bei Patreon. Denn unter patreon.com/Korpiger-Podcast und Korpiger mit so sieht das aus. Dort gibt es nämlich einerseits die Möglichkeit für euch, uns mit monatlichen Beiträgen zu unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es als Dank sozusagen extra Content. Und da wollen wir am Freitag den Sehtest, so hieß es genau, den Sehtest wiederbeleben. Haben wir letzte Saison ins Leben gerufen. Das heißt, wir schauen uns Spieler genauer an, einzelne Spieler. Wir hatten Kate Cunningham zum Beispiel. Und jetzt wird's, beziehungsweise steht noch einer aus, Tyrese Halliburton. Und das war der letzte, den ihr sehen wolltet, hören wolltet letztes Jahr. Und jetzt wird es der erste, den ihr dieses Jahr bekommt. Von daher, diese Woche, Freitag, bei Patreon reinschauen und den Sehtest anhören. So sieht's aus. Und jetzt, bevor wir einsteigen in unsere fünf Fragen, müssen wir natürlich noch ein bisschen News besprechen. Denn es ist natürlich wieder etwas passiert. Und natürlich, selbstverständlich, gibt es keine Folge ohne unsere allseits geliebten Los Angeles Lakers, weil ja, läuft nicht so geil, ne? 0-3 und diese Shooting-Geschichte durchaus problematisch. Russ ist so ein bisschen das Poster-Child dafür, der Poster-Dude dafür. Einerseits berechtigt, andererseits fand ich es auch wieder ein bisschen übertrieben, wie dann irgendwie nach dieser Niederlage gegen Portland alles irgendwie so auf Russ fokussiert wurde und seinen 2-for-1-Versuch kurz vor Schluss, der sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss war, der meiner Meinung nach aber auch nicht der Hauptgrund dafür war, dass die Lakers dieses Spiel noch verloren haben. Sie haben auch keine Stops mehr bekommen. Auch sonst war nicht jeder Wurf bestens herausgespielt, beziehungsweise auch folgte auf eine hervorragende Entscheidung, fand ich jetzt von daher, ne? Aber die Lakers wollen anscheinend etwas Dynamik in ihre Offense bringen und deshalb brachte Shams, glaube ich, beziehungsweise wurden alte Gerüchte wieder aufgewärmt. Einerseits sollen die Jazz und genau, Kevin O'Connor von The Ringer auch, hat es gesagt, dass die Gespräche mit den Jazz wieder aufgenommen werden. Um die Jazz geht es ja später noch. Wer auch immer es dann sein wird, ob es um Mike Conley geht, Jordan Clarkson, Rudy Gay, ich weiß es nicht. Und anscheinend besteht auch Interesse an Terry Rozier der Hornets, die auch für Begriffe der Hornets wahrscheinlich viel zu gut gestartet sind, auch ohne LaMelo Ball mit 2-1. Und Terry Rozier hat da eigentlich relativ gut losgelegt. Von daher, ja, Ole, deshalb die Frage. Einerseits, ist das denn alles, siehst du da was Realistisches? Siehst du realistische Möglichkeiten? Andererseits, sollte einer dieser Trades über die Bühne gehen, bringt es denn die Lakers, wie weit bringt es die Lakers, brächte es die Lakers dann in dem Fall?
Also realistisch ist im Prinzip alles, sofern die Lakers gewillt sind, ihre beiden Erstrunden-Picks, die sie traden dürfen, zu traden. Also ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, der von 2027 und von 2029, also alles noch eine ganze Weile hin. Bei denen sind sie momentan berechtigt, weil sie alles davor halt schon weggeschickt haben. Wenn sie dazu gewillt sind, dann können sie mehrere dieser Spieler wahrscheinlich bekommen. Die Frage ist, glaube ich, und also das wird letztendlich auch darüber entscheiden, ob sie das tun, ob man genug bekommen kann, um dann aus einem vielleicht Play-in-Team ein richtig gutes Team zu machen. Und da scheiden sich halt so ein bisschen die Geister dran. Ich habe meine Zweifel daran, dass das geht. Also Deals gibt, mit denen sie das hinbekommen können. Wenn die Lakers aber sich selbst einreden, okay, wir haben hier immer noch eigentlich zwei Top-5-Spieler, ne? Also mit LeBron und Anthony Davis, und eigentlich brauchen wir halt nur einen guten Supporting-Cast, dann da können sie sich das natürlich einreden, aber wenn sie glauben, was vielleicht ein bisschen realistischer ist, selbst mit, sagen wir mal, drei guten Rollenspielern oder so, die wir hier jetzt noch reinbekommen, sind wir wahrscheinlich nicht mehr als ein Playoff-Team. Also auf keinen Fall eins, was jetzt irgendwie so in den höheren Rang der Western Conference vorstoßen kann. Dann könnte man sich natürlich auch sagen, dann schützen wir doch das ganz, ganz kleine bisschen Restzukunft, was wir noch haben, und bleiben halt auf diesen Picks sitzen. Da bin ich nicht sicher. Also ich gehe stark davon aus, dass etwas passieren wird und ein Pick wird bestimmt auch getradet, aber ob sie beide traden, das wird sich halt zeigen. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Ja, am Ende kommt ja dann irgendwie alles so zusammen, ja, so, oder wird alles runtergebrochen auf die Frage, genau, wie du sagst, also was denn Änderungen bewirken können, beziehungsweise auch, wie man jetzt vielleicht die ersten Spiele so ein bisschen bewertet. Also ich meine, die Blazers, haben wir ja gerade schon gesagt, sind relativ heiß in die Saison gestartet. Erstes Spiel gegen die Warriors, auch eher undankbar. Gegen die Clippers danach auch nicht. Also es war jetzt auch nicht der einfachste Start, beziehungsweise hat man Dinge gesehen, die sozusagen Mut machen. Ich fand zum Beispiel defensiv, sah es jetzt mal abgesehen von dem Warriors-Spiel, sah es teilweise relativ gut aus. AD sah auch phasenweise relativ gut aus. Ich glaube, jetzt hat er wieder so ein bisschen Probleme, fand ich. Der Wurf ist halt immer noch nicht da. Also dieser berühmte Ausschnitt mit Nurkic, der einfach abdreht und in der Nase bohrt, als Davis aus der Ecke hochgeht, haben wir alle gesehen. Von daher bin ich mal halt, ja, wie du sagst, es ist wahrscheinlich die Frage, wie man das bewertet. Fehlen ein, maximal zwei Shooter, um das Feld so breiter zu machen, dass man, ja, mehr Platz für LeBron hat, dass es alles so ein bisschen runder ist, dass am Ende die Defense nicht so, die Offense nicht so zum Stehen kommt, nicht so statisch wird, weil der Gegner einfach von gewissen Spielern einfach absinken kann. Und ja, ich bin gespannt, was all die Gerüchte besagen, ja, okay, sie sind aktiv. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was sie einfach sein müssen. Einfach mal gucken, okay, was ist möglich? Wie du auch sagst, vielleicht, was ist möglich mit nur einem Pick? Wen können wir da bekommen? Ich sehe aber irgendwie nicht, reichen wirklich ein, zwei Spieler? Weil es ist ja, wir haben ja letzte Woche auch schon intensiv darüber gesprochen, also es fehlt ja wirklich an Shooting. Und Beverly ist einer der gefährlichsten sozusagen, der ein solider bis guter Schütze ist. Und das sagt ja irgendwie schon viel aus. Deswegen, ich fände es interessant, wenn sie beide Picks abgeben, sagen wir es mal so. Andererseits, wer weiß, was LeBron und Davis wirklich noch im Tank haben, wenn das Team etwas ausbalancierter ist. Also ist schwierig für mich irgendwie, da wirklich durchzugucken.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist halt letztendlich so, wenn Anthony Davis einer der schlechtesten Jumpshooter der Liga bleibt, und das ist er leider momentan, und das war ja auch über die letzten zwei Jahre seit der Bubble, dann werden auch zwei Trades oder keine Ahnung, zwei gute Rollenspieler die Lakers nicht zu einem Top-Team machen. wenn er irgendwie seinen Wurf wiederfindet, dann vielleicht gibt es dann ein Szenario, aber wahrscheinlich ist es halt nicht. Also, und das ist halt, also was du auch eben meintest, es richtet sich immer alles auf Russ. Und klar, Russ ist auch das größte Problem, sage ich mal, im Lineup. Aber von Davis, wie du gesagt hast, der wird halt auch nicht verteidigt, wenn er da draußen steht. Und dann hast du halt schon einfach sehr viele strukturelle Probleme und die haben die Lakers momentan. Und die sind nicht durch einen Handgriff zu lösen, vielleicht durch mehrere. Es wird sich zeigen. Irgendwas werden die Lakers bestimmt machen. Erstmal Mo Harkless, natürlich.
Ja. Denke ich auch. Also gerade auch, weil bei, ja, Russ ist ja das, also mein Russ soll ja im Optimalfall in diesen Trade involviert sein. Das heißt, du, klar, dann ginge Russ und du bekämst noch einen Spieler und ja, Addition durch Subtraktion und so, wie gesagt. Also es ist, er verstärkt die Probleme, wie du sagst auch. Klar, man hat auch gesehen, wie extrem die Blazers von ihm abgesunken sind und wie sehr ihm generell Defenses Würfe geben. Ich glaube, Kevin O'Connor hatte auch so, weil ich glaube, der letzte Spieler, von dem so extrem abgesunken wurde beim Jumper, war Joakim Noah. Und wir alle kennen die Jump-Shooting-Qualitäten. Bei aller Liebe, die ich für Joakim Noah empfinde, dem Spieler, kennen wir die Qualitäten als Jump-Shooter. Von daher, ja, es ist schon extrem geworden bei Russ. Und ja, ich denke auch, das ist jetzt nicht mehr nur Qualität als Shooter, sondern auch, könnte ich mir schon vorstellen, die letzten Jahre sitzen da so ein bisschen im Kopf. Die Sicherheit ist irgendwie nicht so da. Von daher, ja, mal gucken. Also, Lakers, wir warten ab. Anderes Gerücht, Jay Crowder, Bossman 99, sucht ja immer noch einen neuen Job, beziehungsweise einen neuen Club. Und es sind diverse Teams in der Verlosung. Die Hawks sollen, glaube ich, in der Verlosung sein. Die Heat sollen in der Verlosung sein. Und jetzt, sagt James Trania, auch die Bucks. Und das ist natürlich interessant, nachdem wir gesprochen haben, dass den Bucks letztes Jahr auch ein gewisser PJ Tucker fehlte. Könnte Crowder für dich so ein bisschen diese Rolle ausfüllen?
Ja, also vielleicht nicht unbedingt als jemand, der wie PJ Tucker 40 Minuten spielt, aber in einer also etwas reduzierterer Minutenzahl halt jemand, der dir irgendwie so eine gewisse Toughness gibt, der in manchen Phasen den Dreier trifft und halt einfach ja, in jedem Team, wo er bisher war, irgendwie was dazu beigetragen hat, dass Spiele gewonnen wurden. Ich glaube schon, dass die Bucks den auf jeden Fall gebrauchen könnten. Ich glaube, er hat über die letzten Jahre schon auch ein bisschen abgebaut als Verteidiger, aber ist halt trotzdem immer noch gut. Und da die Bucks auf dem Flügel jetzt nicht super üppig besetzt sind, wäre es meiner Meinung nach, also je nachdem, wie viel sie dafür abgeben müssen, aber könnte das auf jeden Fall eine gute Verstärkung für sie sein. Ich finde ja bei dieser ganzen Crowder-Situation das eh interessant oder beziehungsweise ein bisschen kompliziert, dass Phoenix in einem Trade ja eigentlich aber auch eher so einen Spielertypen zurückhaben möchte, weil die sind ja auch in einem Modus, wo sie jetzt gewinnen wollen. Das macht ja für die keinen Sinn, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche zweite Runden-Picks in den nächsten 12 Jahren wiederzukriegen, sondern es geht ja eigentlich, also die wollen ja auch diese Saison einigermaßen maximieren und dann können sie eigentlich nicht einen schlechteren Spieler als Crowder zurücknehmen. Und das macht dann wiederum diese ganze Trade-Forderung und diese ganze Trade-Situation ein bisschen komplizierter, als sie sonst wäre. Aber anscheinend sind ja beide Seiten gewillt, dass es zu einer Trennung kommt. Und dann mal sehen, also ob da dann ein drittes Team involviert werden muss oder ob Milwaukee doch irgendwas hat, was die Suns interessiert.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, weil du ja, also ich meine, und die Liga sucht ja Spieler wie Crowder und die Suns haben einen, wie du sagst, ja. Von daher, ja, ich bin sehr gespannt. Also vor allem, für mich war dann auch so der Gedanke, okay, die Suns stärken dann quasi das Team, das ihnen diese 2-0-Führung entrissen hat in den Finals 2021. Und ja, keine Ahnung, willst du das wirklich? Aber ich bin sehr gespannt, wie sich die Situation irgendwie noch entwickelt. Und ja, wie du, es ist schwierig, wenn du eigentlich einen Spieler hast, den du total gut gebrauchen kannst, vor allem, weil du halt als theoretisch ja Contender genau solche Rollenspieler haben willst und ihn dann irgendwie abgeben sollst. Aber wie du auch sagst, der Zug ist sozusagen abgefahren. Beide Seiten sagen, okay, wir versuchen irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, die Frage ist, wie die Lösung aussehen wird. Klar, ich fände die Bucks natürlich auch interessant. Wer würde die Bucks nochmal ein Stück besser machen, denke ich. Aber ja. Ja, damit genug der aktuellen News, beziehungsweise genug der Gerüchte, weil, wie gesagt, unser Plan heute ist ja eigentlich ein ganz anderer. Wir wollen einfach drüber sprechen, was uns in der ersten Woche so ein bisschen aufgefallen ist, welche Fragen uns so ein bisschen beschäftigt haben und schauen einfach mal, ob uns dieselben Fragen, dieselben Dinge beschäftigen oder ob wir einfach über 10 Dinge sprechen müssen und damit jegliches Timelimit reißen. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir kommen gut hin. Und um aber sicher zu gehen, Ole, steigen wir direkt ein und ich sage einfach, was ist deine erste Frage? Womit wirst du einsteigen?
Sind die Jazz zu gut zum Tanken?
Und da haben wir schon die erste Überschneidung. Sensationell.
Ich dachte ich mir. Mich, also ich, ja, ich muss auch gestehen, ich hab mir extra ein paar mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, wir kommen wahrscheinlich bei ein oder zwei auf das gleiche Thema. Ja. Aber fangen wir erstmal damit an.
Fangen wir damit an und ja genau, bei mir war es eher so ein bisschen, ob Trader Danny nochmal ran muss, weil dann am Ende doch zu viel Kompetenz da ist. Und ich meine, wir haben natürlich auch schon so ein bisschen, ne, hier ein bisschen wieder der Blick hinter die Kulissen. Wir haben am Montag, beziehungsweise gestern früh, genau nach dem Sieg, gegen, jetzt hilf mir nochmal ganz kurz, ist mir kurz entfallen einfach, gegen wen haben sie gewonnen? Gegen die Pelicans, richtig, gegen die Pelicans. Genau. haben wir uns dann nochmal geschrieben, so ob wir vielleicht über die Jazz reden müssen, 3-0 Start. Natürlich müssen wir über die Jazz reden und ja, wenn man sich so die Starting Five anschaut, ne, mit Conley, Clarkson, dem Finisher, Kelly Olynyk und Jared Vanderbilt, sind ja jetzt mal, da laufen ja keine Blinden rum, ne?
Nee, absolut nicht. Und also von der Bank kommen ja auch überwiegend keine Blinden. Also wir haben ja auch den aktuellen Nummer 14 Pick, Ochai Agbaji, noch gar nicht gesehen, weil der noch verletzt ist, aber also da kommt ja sogar noch mehr, aber sie haben Sexton von der Bank, der mal natürlich heiß laufen kann. Sie haben Walker Kessler, ein Rookie, der mir in einigen Szenen echt ganz gut gefallen hat, muss ich sagen. Mhm. Also auch gegen, selbst gegen Zion hat er es mehrfach geschafft, vertikal zu verteidigen. Und das ist nicht leicht für niemanden, aber also für einen Rookie sowieso nicht. Und ja, grundsätzlich, sie haben einfach relativ viele gute NBA-Spieler und das ist, ich meine, das ist ja auch etwas, was schon vor Saisonstart eigentlich alle gesagt haben, dass das wahrscheinlich, also dass das Ziel der Organisation wahrscheinlich eher Tanking ist, aber dass sie am Anfang dafür eigentlich zu viele Leute haben, die Basketball spielen können. Dass es jetzt dann deswegen so gut läuft, war trotzdem wahrscheinlich nicht unbedingt zu erwarten, weil da dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr dazu gehört. Und bei mir waren eher so die Zweifel, dass ich dachte, die guten Spieler, die sie haben, sind halt fast alle welche, die eher offensiv und vor allem eher auf Scoring fokussiert sind. Und bisher habe ich aber den Eindruck, der Ball wird recht gut bewegt. Also ich meine, Conley ist ja auch immer noch da und Conley ist immer noch ein sehr guter Playmaker, aber auch die anderen, es wird einigermaßen bereitwillig der Ball geteilt, sogar von Jordan Clarkson. Es wird auch verteidigt. Also ich finde, der Impact von Jared Vanderbilt ist einfach riesig. Der Typ ist, der war letzte Saison in Minnesota schon richtig, richtig starker Verteidiger und das ist hier halt auch. Grundsätzlich wirkt es halt so, als wird das ganze Team halt, die haben halt gehört natürlich, dass alle dachten, okay, das ist auch eine Gurkentruppe, da geht's nur um Wembanyama. Und wenn du dann halt aber eigentlich Talent hast, dann kann das natürlich auch dazu sorgen, dass du halt einfach keinen Druck hast und sagst, gut, wir zeigen euch jetzt mal, dass wir halt doch Basketball spielen können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Effekt. Also abgesehen davon, dass du natürlich auch zu Beginn der Saison manche Teams einfach überrascht, die denken, okay, ja, wir spielen jetzt gegen Utah, die sind sicherlich nicht besser als wir. Und wenn du mit der Einstellung rangehst, kannst du jedes Spiel verlieren.
Ja, voll. Also das Ding ist halt auch, also was du gesagt hast, ich finde halt, sie haben halt was eigentlich dann gerade für so ein Team schon auch nicht uninteressant ist, sie haben einen guten Orchestrator in Conley, hast du ja auch angesprochen. Und ich glaube dann von da, wenn du jemanden hast, der auch einerseits ein bisschen eine Ruhe ins Spiel bringen kann, der ein bisschen dirigieren kann, dann von da kann relativ viel wachsen, wenn du kompetente gerade Offensivspieler drumherum hast. Und das hat man ja auch gesehen. Ich meine, offensiv, klar, suchen alle ihren eigenen Wurf. Die Jordan Clarkson Experience hat man schon auch ein bisschen öfter als jetzt die letzten Jahre von der Bank, finde ich. Also er wirft sehr gerne weiterhin, soll er auch natürlich, weil es ist ja auch entertainend, wenn man so sagen kann. Und gleichzeitig, finde ich, was ich interessant finde bei dieser Offense, ist halt, wie sehr, also sie spielen halt Vollgas. Also sie spielen halt wirklich attackieren, wie du sagst, bewegen den Ball eigentlich recht schnell, versuchen aber auch alle irgendwie in die Zone zu kommen und dann zu kreieren. Da ist dann manchmal so ein bisschen so der Balanceakt zwischen attackieren und leichtem Chaos, finde ich, das schwingt mal in die eine und in die andere Richtung. Ich glaube, das ist aber auch normal. Also die Schwelle zum Kontrollverlust wird da hin und wieder mal irgendwie überschritten. Ja. Aber ja, sie waren halt, die gegnerische Defense kann sich eigentlich, finde ich, nicht so richtig ausruhen. Und wie du sagst, gerade so am Anfang, wenn andere Teams auch noch so ein bisschen dabei sind, sich zu finden, kann es schon auch mal passieren, dass sie halt überrascht werden oder dass dann halt eben noch nicht alles so funktioniert, dass man diesen permanenten Angriffen dann irgendwie permanent auch irgendwie standhalten kann. Und ja, sie haben halt, sie machen dann auch so zwischendrin mal so Three-Guard-Lineups mit Conley, Clarkson und Sexton. da ist natürlich dann noch mehr Speed da, noch weniger Defense natürlich auch, aber da wird es dann natürlich noch schwieriger. Und da ist natürlich einer, den wir nicht vergessen dürfen, den Finisher, der so ein bisschen das spielt, was sich in Chicago immer alle erhofft haben, so attackieren, zum Ring gehen, auch mal über Rudy Gobert stopfen, auch sonst, aber halt wirklich sich nicht, also eben auch nicht, sich nicht zu scheuen, auch mal so den Kontakt zu suchen, auch beim Rebound und ja, halt einfach so seinen Stiefel runterzuspielen sozusagen. Das finde ich echt ganz, ja, Fieber-Lauri hat's in die NBA geschafft, er hat ihn mitgebracht und das finde ich find's ganz geil, ich schaue ihm dann schon ganz gern zu, weil dann ist er halt schon irgendwie auch ein geiler Spieler, weil er das halt, er hat es ja im Repertoire, genau wie Pat Williams übrigens, aber ja.
es ist halt echt so, vor allem, er trifft bisher ja irgendwie nur 24% seiner Dreier und so der Ruf, den er bei Leuten hat, die ihn, also dann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in Chicago gesehen haben, war ja so, ja, das ist eher so ein Shooter-Typ. Und das Geile bei Lauri ist aber ja eigentlich, wenn der halt sein ganzes Spiel zeigt, dann ist das halt bei weitem nicht nur das, sondern der geht auch zum Korb, der kann was mit dem Ball in der Hand anfangen, der kann sogar einigermaßen Füße spielen und so. Das ist halt wirklich nicht nur dieser Catch-and-Shoot-Spieler. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so fast das erste Mal, dass er das wirklich alles abrufen kann. Weil, also letzte Saison war er ja auch ganz gut in Cleveland, ne? Also er hat da ja seinen Beitrag geleistet, aber da war es halt wirklich mehr stationär. Und jetzt ist es mehr, Lauri, nimm den Ball, kreier was. Und er kann das halt durchaus. Und er muss es ja nicht als Einziger machen oder so, aber bisher ist er schon so mit die Konstante im Spiel. Und das macht definitiv Spaß, das zu sehen.
Das war ja auch echt so ein Ding, was immer das Problem unter Boylan war dann irgendwann, dass bei Boylan ja die Genie-Idee hatte zu sagen, wir haben da einen Seven-Footer oder fast Seven-Footer, der Dreier werfen kann, der ist jetzt unser Floor-Spacer. Und dann irgendwann war ja genau das Ding, eigentlich sollte Lauri den Ball bekommen und halt kreieren und halt zum Ring gehen. Und das hat ihm echt so ein bisschen, ja, war ja immer so das Thema, dass ihm das extrem geschadet hat irgendwie oder gefühlt extrem geschadet hat in seiner Entwicklung einfach, weil er diesen Part seines Spiels dann nicht mehr so ausspielen sollte und ihn dann auch irgendwie so ein bisschen auch, dann, ich hatte echt immer auch so das Gefühl, er hat halt keine Sicherheit, er hat keinen Spaß und keine Sicherheit. Das ist immer so, okay, jetzt probier das mal, jetzt hat er mal die Gelegenheit, aber es war eher so, ich tue es egal was. Nicht, weil mir die gegnerische Defense das jetzt gerade anbietet, nicht, weil ich jetzt im Fluss meines Spiels das machen will. Und ja, in Utah hat man jetzt so das Gefühl, er darf und er hat da genauso wie Jordan Clarkson das grüne Licht und attackiert halt. Und ja, es ist sehr cool. Gleichzeitig finde ich es so interessant, ich meine, du hast ja Jared Vanderbilt angesprochen, so der halt defensiv gefühlt kleiner spielt, als er ist, aber gleichzeitig auch größer spielt, als er ist. Also er ist irgendwie überall, habe ich so den Eindruck. Ja. Aber sie haben echt so ein witziges, so ein interessantes Setup, weil sie halt diese drei oder zweieinhalb echt langen haben, dann mit Olynyk und Lauri. Und aber halt keinen richtigen Seven-Footer, keinen richtigen klassischen Rim-Protector. Und ich weiß nicht, wie siehst du so dieses defensive Setup? Ist das irgendwie haltbar oder denkst du, dass ihnen das auf Dauer um die Ohren fliegt? Oder siehst du vielleicht sogar Walker Kessler dann irgendwann sogar als die Starting Five rutschen, um halt da quasi direkt, ich meine, wie gesagt, es geht ja wahrscheinlich eh nicht um Siege, aber ja, um ihn genau, da vielleicht auch so ein bisschen.
Ich kann das deswegen tatsächlich schwer voraussagen, was da passieren wird und auch, ob das haltbar sein wird. Ich glaube, zu so einem Zeitpunkt, also nach den paar Spielen kann man da glaube ich noch nicht wirklich viel Verlässliches zu sagen. So, dass Vanderbilt überall, wo er spielt, glaube ich, einen sehr positiven Einfluss auf die Defense haben wird, da bin ich einigermaßen sicher, aber wie das bei den Jazz weitergeht, auch ob sie, also wenn Teams es ein bisschen häufiger gesehen haben, ob sich dann doch ein bisschen mehr dass ein bisschen mehr geschafft wird, diese physischen Nachteile, gerade bei wenn drei kleine Guards gleichzeitig auf dem Feld stehen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwann ein bisschen konsequenter ausgenutzt wird, aber momentan ist es irgendwie durch dieses Chaos funktioniert es halt ganz gut. Ich glaube, also es ist aber natürlich auch gleichzeitig so, auch wenn sie drei gute Teams geschlagen haben, dass diese Niederlagen natürlich auch mit denen was zu tun hatten, ne? Und deren schlechter Defense und so. Deswegen,
ich habe da noch eine Frage dann auch, ja.
Ich habe auch noch eine Frage und zwar, kann man, wenn eigentlich das gesamte Team ausgetauscht wurde, trotzdem noch von der Ewing Theory sprechen?
Nein.
Okay, schade. Ich dachte es mir.
oder würdest du, oder in welche Richtung, und bei wem hättest du sie gerne angebracht?
Kannst in jede Richtung gehen. Vielleicht ist es Bogdanovic. Nein, wahrscheinlich eher
wahrscheinlich, genau. Oder Joe Ingles. Wahrscheinlich Joe Ingles.
Die Streithähne Rüdiger und Donovan.
Ja. Nee, es ist sicherlich.
Conley hat jetzt endlich wieder Spaß.
Ja, Donny ist relativ solide gestartet ins Jahr, ne? Ja. Auch defensiv. Also von daher, also auch zu meinem Leidwesen am Wochenende natürlich, aber ja, ist wahrscheinlich für die beiden, ist es vielleicht geht die Ewing Theory eher so in die Richtung, dass die beiden jetzt wieder mehr Spaß haben, aber ich glaube, wenn so viel passiert, kann man es nicht mehr wirklich daran festmachen. Vor allem, weil ich schon auch davon ausgehe, dass es im Laufe der Saison sich dahin entwickelt, wo Trader Danny alles gern hätte, nämlich, dass sie mehrere Spiele verlieren, auch aufgrund von Trades. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man nicht sagt, okay, die Lakers wollen Spieler X, sondern die Lakers sprechen mit den Jazz, was denn so möglich wäre. Ja. Und ich glaube, wie du sagst, es sind halt einfach sehr viele kompetente Basketballer noch da, die vielleicht Jazz, nicht perfekt also zusammenpassen.
Der Jazz-Kader ist von 3 bis 8 besser besetzt als der Lakers. Das ist halt einfach so.
Ja. Ja. Was wiederum auch wieder dafür spricht, dass es für die Lakers vielleicht doch nicht so einfach ist, einfach nur 1, 2 Trades einzufädeln, sondern dass da ja vielleicht schon
außer schon mehr passieren man gibt muss. Ihnen Westbrook und kriegt 6 Spieler zurück.
Aber ja, das kann natürlich auch sein.
Das könnte wahrscheinlich schwierig sein.
Oder halt einfach, wäre es für dich eine Idee zu sagen, ich habe jetzt die Gehälter nicht genau im Kopf, einfach zu sagen, okay, keine Ahnung, Westbrook, Conley straight up? Mehr oder weniger? Vielleicht noch ein Sweetener mit rein?
Ja, was genau ist der Sweetener? Also, und was ist der Grund für die Jazz, um das zu machen?
Ja, dass die Jazz keine Spiele gewinnen wollen. Und dass die Jazz. Du hast natürlich nicht die Garantie, dann einen der ersten beiden Picks zu bekommen. Also musst wahrscheinlich noch einen First-Rounder mit drauf. Oder ist es dann zu teuer für Conley?
Wahrscheinlich ist es zu teuer. Aber also, ich bin mir auch gar nicht sicher. Westbrook verdient ja, also Conley verdient auch viel, aber Westbrook verdient nochmal
deutlich mehr. Nicht ganz so viel, ne?
Also kannst du da noch irgendwas mit da reinpacken? Also ich meine, Conley würde natürlich den Lakers sehr helfen. Das ist keine Frage. Aber gleichzeitig, das eine, was sie jetzt schon viel haben, sind ja kleine Guards. Dann brauchen sie davon nicht zwingend noch einen, glaube ich. Weil sie werden in dem Zuge ja nicht Schröder, Beverly und wen haben sie da noch? Aber auf jeden Fall schon mal Schröder und Beverly, die ja
Nan,
zwei ihrer 5 besten Spieler sind, können sie ja nicht auch dann in den Zug abgeben.
Ja, da hast du natürlich recht. Also das war jetzt gerade nur irgendwie so eine Idee, weil sie dann halt noch irgendwie einen guten jemanden hatten, der den Ball bringen kann, der so ein bisschen organisieren kann. Aber ja, wird wahrscheinlich
schwierig. Ich meine, im Endeffekt spielerisch sind wir da, wo wir bei Mike Conley seit Jahren sind. Er wäre ein guter Fit, natürlich.
Ja, er wäre ein guter Fit, genau. Nicht mehr ganz so guter Fit, weil nicht mehr ganz so fit, zwecks Alter. Aber ja.
Boah.
Stark, oder? Ja. Ganz stark.
Schamlos.
Sonst, ja, ich bin gespannt. Übrigens ganz kurz noch vielleicht zu Talen Horton-Tucker, wenn wir auch die Lakers-Connection gerade haben. erinnert mich so ein bisschen mit, keine Ahnung, weiß nicht, ob die Frisur jetzt nicht groß werden, aber so erinnert mich so ein bisschen an Jamal Tinsley, weißt du, so klein und gedrungen, so ein bisschen bullig, wenn du ihn so gerade so am kleinen Bildschirm mal siehst. Also hast du auch solche Erinnerungen?
Das ist ein Pullback. Nee, hatte ich bisher noch nicht, aber muss ich nochmal den Quervergleich ziehen. Ich muss mir als Jamal Tinsley Highlights angucken.
Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Streetball-Flair aufs Parkett bringen und so. Ja, und halt, ich bin gespannt, was auch von Talen Horton-Tucker noch so kommt. Aber ja, Jazz, auf jeden Fall eine der Überraschungen. Wie gesagt, jetzt auch vergangene Nacht dann, das Spiel habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, gegen die Rockets verloren. Aber ja, sollen wir damit weitergehen?
Wir sollten vielleicht noch eine Antwort auf die Frage geben. Sind sie zu gut zum Tanken?
Ach so, sind sie gut zum Tanken? Ich glaube, es gibt momentan bessere, in Anführungszeichen, Tanking-Teams. Aber aufgrund und ich glaube, dass halt noch was passieren wird. Und von daher, ich könnte mir vorstellen, dass sie im Laufe der Saison genau dahin kommen, wo sie hinwollen, was die Spieler angeht. Grundsätzlich, jetzt würde ich schon sagen, dass sie etwas zu gut sind zum Tanken.
Ich glaube auch momentan ist
der Kader. Für den vollen Tank-Modus.
Ja, genau. Momentan ist der Kader eher so der von einem 30-Siege-Team im Westen wahrscheinlich. Ja.
Und das also sie sind ein Lottery-Team.
Ja, genau. Und das sind aber mehr Siege, als sie haben wollen. Deswegen
genau.
Denke ich auch, dass sich da auf jeden Fall noch das eine oder andere tun wird.
Ja. Bin ich auch, also fast davon überzeugt sozusagen. Und dann, damit würde ich weitergehen, wenn du damit einverstanden bist.
Ja.
Meine Frage ist nämlich, bezieht sich auf das andere Team, das wir schon angesprochen haben, das 4-0-Team der Liga, ob wir den Faktor Athletik neben Lillard ein bisschen unterschätzt haben, aber ob den Blazers gleichzeitig am Ende so ein bisschen die nötige Ruhe fehlt, zumindest noch jetzt. Weil, also ich sag ganz kurz, wenn die so gut bei den Blazers läuft, manchmal wirkt es noch so ein bisschen auch da so der Balanceakt zwischen attackieren und den Kopf verlieren, ist auch da, also der Grad ist da auch sehr schmal, finde ich teilweise, weil ich habe auch noch nicht alle Spiele gesehen, bei den Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe, also 2,5 waren es bis jetzt, fand ich so, gab es halt so Szenen, wo du gesagt hast, okay, es fehlt dann halt manchmal so ein bisschen die Ruhe sozusagen, um am Brett dann die passende Entscheidung zu treffen. Also zu sagen, entweder ich gehe jetzt hoch oder ich finde noch den freien Mann oder ich weiß, wo meine Mitspieler postiert sind. Das ist so ein bisschen, ja, die Frage, die ich mir stelle. Hast du dir auch was zu den Blazers überlegt?
Ja, tatsächlich. Also bei mir war die Frage etwas stumpfer formuliert, und zwar einfach nur, ob wir eine Entschuldigung schulden, weil wir, weil sehr viele Leute, und ich schließe mich da ein, sie so ein bisschen mit den Kings und Lakers gruppiert haben als ein Team, was ums Play-In kämpft und also was wahrscheinlich auch das Play-In irgendwie erreichen wird, aber wo mir jetzt so ein bisschen die Fantasie fehlt für mehr. Ja. Da wäre jetzt die Frage, also Stand jetzt würde ich zumindest sagen, es ist, man muss sich bei ihnen entschuldigen, dass wir sie mit den Kings und Lakers gruppiert haben, weil das sind also fürchterliche Teams.
7 Siege dazwischen.
Ja. Genau. Stand jetzt ist das einigermaßen katastrophal, aber die Frage, also es ist natürlich viel zu früh dafür, aber müssen wir die Erwartungen für die Blazers jetzt schon hochkorrigieren oder ist das Quatsch? Da bin ich mir jetzt gerade unsicher, deswegen möchte ich dazu mal deine Meinung hören.
Ich bin grundsätzlich, bin ich kein Freund davon, nach 3, 4, 5 Spielen irgendwas groß zu korrigieren, einfach weil da die Sample Size noch zu klein ist.
Ich auch, oft korrigiere ich auch jetzt nach 80 Spielen nicht mehr, kein Bock.
Ja, genau. Ja, genau.
Ich bin überzeugt von meinem Prozess, weißt.
Nein, aber grundsätzlich würde ich so, ich war ja so ein bisschen, ich habe die Blazers jetzt, glaube ich, ein bisschen positiver gesehen als du. Also ich habe es jetzt, weiß ich nicht, aber ich hatte schon, ich fand es halt einfach mal ganz interessant, zum Beispiel jemanden wie Grant neben Lillard zu sehen und vielleicht eine kleine Entschuldigung. Zach Lowe hat ja auch jetzt in seinem letzten Podcast vom Freitag, hat er auch so ein bisschen über die Blazers gesprochen, eben auch schon, und zwar halt eben vor dem Sieg gegen die Lakers und auch vor dem Sieg jetzt gegen die Nuggets. So, dass er hat sie als bla bezeichnet und hat dann eben einen GM oder einen Verantwortlichen, einen Executive, nicht einen GM, einen Executive, glaube ich, der Blazers oder jemanden aus der Blazers-Organisation, kein Executive, jemanden aus der, jetzt habe ich es, aus der Blazers-Organisation zitiert, der hat gesagt hat, dass es darum geht, Dame mit Athletik zu umgeben. Deswegen habe ich das auch noch mit eingebaut in meine Frage, weil der Faktor, ich finde, man sieht es schon. Also das Team hat halt jetzt irgendwie so ähnlich wie die Jazz, nur halt auf einem höheren Niveau, können sie Defenses schon beschäftigen einfach, weil sie halt auch so viel attackieren können, finde ich, weil sie auch, ja, halt dadurch einfach so ein bisschen eklig sind. Man hat das ja auch so ein bisschen gesehen. Gegen die Suns trifft Anthony Simons den Game-Winner. Gegen die Lakers ist es, nachdem Dame den Ball nicht bekommen kann, nachdem sie das eigentlich ganz gut verteidigen. Die Lakers nach dem Einwurf bekommt ihn Jeremy Grant und LeBron kann ihn halt nicht verteidigen, weil er halt eine gewisse Explosivität hat. Selbst die Hilfe von Davis hat dann nichts gebracht. Und ich glaube, das ist halt schon eine gewisse Schwierigkeit. Dann hast du eben noch Nasir Little, du hast Josh Hart, der, ja, keine Ahnung, am Brett. Ich finde es schon krass, wie Josh Hart am Brett arbeitet. Also, dass er dann, glaube ich, gegen die Nuggets kann man auch mal mit, ist dann vielleicht auch manchmal so, wie der Ball fällt, und es fällt ihm dann natürlich noch mehr auf, wenn man schon drüber nachdenkt, aber da hat er irgendwie einen Rebound geholt. Ich glaube, es war gegen Gordon und Jokic oder zwischen Gordon und Jokic. Also, das ist schon Wahnsinn für jemanden, der eigentlich jetzt auch Small Forward spielt und eigentlich ein Shooting Guard ist, mehr oder weniger, oder halt ein Flügel, sagen wir es mal so, aber
da sind ja ganz holt im Moment 10,3 Rebounds pro Spiel, Josh Hart, ja, mit seinen 1,96.
Ja. Und das ist halt schon brutal. Und dann ist irgendwie dieses, es ist schon ein interessantes Team. Und dann frage ich mich halt, ob wir halt auch Dame so ein bisschen zu wenig zugetraut haben. Also nach dem ersten Spiel gegen die Kings haben ja viele schon gedacht, okay, so der Burst war nicht so da, ne? Und, oder was heißt, haben viele gedacht, aber da hätte man so meinen können, Quoten waren nicht so. Und ja gut, jetzt die letzten 3 Spiele, 2x über 40, jetzt über 30 Punkte. Gegen die Lakers fand ich extrem gut in die Zone gekommen. Also als, und, also hat so eben genau diese Explosivität, die man vielleicht hinterfragt hat, gerade aufgrund des Alters, aufgrund der Verletzung letztes Jahr, war schon auch wieder da. Und sein Wurf ist ja auch nach 0 von 4 am Anfang. Ich weiß, ich habe meiner Frau dann auch gesagt, wir saßen so und wir haben so ein bisschen geredet und ich habe da gerade nur noch, also erst so mit einem Auge hingeschaut und ich habe so irgendwann so, Mann, und sie so, was ist los? Und ich so, ey, Lillard, keine Ahnung, ballert halt drauf, obwohl zum vierten Mal in Folge und nichts fällt halt so ungefähr. Und irgendwann im Verlauf des Spiels fiel es ja dann ganz gut. Und ich glaube, es könnte vielleicht kann man es auch so ein bisschen die Frage darauf reduzieren, ob man auch Lillard eine Entschuldigung schuldet, so ein bisschen?
Wenn er so weitermacht, natürlich. Also nur mal kurz zur Einordnung. Sein True Shooting ist momentan das höchste seiner Karriere nach 4 Spielen. Also wie gesagt, die Statistiken kann man sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch eigentlich in den Arsch schieben. Aber ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Also ja. 66,6% True Shooting. Das ist teuflisch gut. Mhm. Ich habe es wirklich getan. Die Freiwurfrate ist auch die höchste. Also das spricht dann wiederum doch so ein bisschen für den Burst und so. Und also dass das einigermaßen da ist und dass er halt hinkommt, wo er hin will. Was mir vor allem ganz gut gefällt, und ich habe noch nicht so viel von den Blazers gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ich hatte den Eindruck, dass sie ein bisschen häufiger versuchen, ihn auch abseits des Balles einzusetzen.
Ja.
Und dass er halt selber ein bisschen mehr in Bewegung ist und so. Und das ist ja etwas, was ich mir schon lange von Lillard gewünscht habe. Und wenn das eine neue Komponente ist, die er diesem Team hinzufügt, dann bin ich, glaube ich, auch, also was ihn angeht, noch mal ein bisschen optimistischer. Ich hatte nach den letzten beiden Jahren schon so ein bisschen meine Zweifel. Also gerade nach der letzten Saison, wo er halt diese Verletzungsprobleme hatte und aber auch schon vor der Verletzung wirklich nicht gut ausgesehen hat, hatte ich so ein bisschen Angst, so ist dieser Elite-Top-10-Spieler Lillard, ist der noch da? Wenn er jetzt so spielt, wie er jetzt gerade spielt, dann ist er natürlich noch da. Dann schuldet man ihm eine Entschuldigung. Also ich würde ihm da gerne noch ein paar Tage mehr Zeit geben, aber momentan sieht's halt sau gut aus. Und dann sind die Blazers halt dann doch auch wieder wahrscheinlich ein Kandidat, um weiter eine sehr gute Offense zu haben. Also momentan sind sie sowohl offensiv als auch defensiv in der Top 10. Ich glaube nicht, dass das defensiv halten wird. Also auch wenn ich die Athletik-Komponente auch sehe und finde, das ist schon auf jeden Fall erkenntlich, dass sie da einen großen Fortschritt gemacht haben. Es ist halt einfach trotzdem so, dass sie eigentlich, wenn Nurkic mal ausfallen sollte, dann haben sie eigentlich, also fehlt da einfach nach wie vor komplett jemand. Und deswegen, dass sie defensiv so gut bleiben, habe ich meine Zweifel. Es sind halt auch immer noch zwei kleine Guards. Aber offensiv, Prime Lillard war immer oder meistens jemand, der ein Team zu einer Top 3 bis Top 5 Offense führen könnte. Wenn es immer noch Prime Lillard ist, dann geht das vielleicht wieder. Und dann ist Portland halt auch doch wieder ein gutes Team.
Ja, und was du sagst mit dem Offball, finde ich echt auch ganz interessant, weil es ja wirklich so ein Thema war. Und auch wie sie es machen teilweise. Also dass einerseits, dass er irgendwie kommt und dann irgendwie mal, also quasi aus der Bewegung raus den Ball bekommt, weiter oben. Und gegen Denver habe ich irgendwie auch einen Play gesehen, da ging er dann irgendwie, hat den Handoff, glaube ich, gegeben auf Nurkic oder so, nach dem Pick oder auf Hart und ging dann runter und hat dann unten im Block halt einen Pick gestellt. Es hat nicht funktioniert, aber das sind genau so Sachen, glaube ich, die im Laufe der Saison interessant werden können. Und ja, defensiv bin ich auch sehr gespannt, ob das zu halten sein wird. Also weil, ich meine, sie wechseln jetzt ja hin und wieder auch in die Zone und also auf Zonenverteidigung und da eben diese zwei kleinen Guards oder ob man dann halt, ob es dann wirklich auch darauf ankommen wird, sozusagen zu staggern dann, was sie auch oft machen, dass dann Simons mal mit der Second Unit spielt oder Dame oder mal keiner von beiden auch tatsächlich. Gegen Denver war es ja so der Fall. Am Anfang gegen Denver zum Beispiel konnten sie ja gar nichts verteidigen. Also waren sie ja relativ schnell, glaube ich, hatten, glaube ich, 14-3 oder so hinten. Also selber ging nicht viel zusammen und hinten haben sie wenig gestoppt gekriegt. Und das ist vielleicht so ein Ding, was man noch beobachten kann. Vielleicht ist die andere Frage auch einfach, ob wir uns. Aber ganz kurz vorher noch, was interessant ist, sowohl gegen Lakers als auch gegen Denver waren sie schon in Situationen, in der man auch mal abreißen lassen kann. Gegen Lakers gegen Ende, gegen Denver am Anfang. Und auch das ist so ein Punkt, so dann zu sagen, nee, also wir haben ein gewisses Vertrauen in uns und wir beißen uns, um plump zu sein, uns so ein bisschen in das Spiel. Vielleicht könnten wir die Frage auch runterbrechen können und fragen können, ob die Blazers die Bulls der vergangenen Saison sind.
Also ein Team, was am Ende in der ersten Runde rausgeht?
AKA ein Team, das halt
die Rückkehr zu alten Blazers, zu alten Blazers-Glorie.
Ein Team, das wir nicht so richtig packen können vor der Saison, das dann eine spezielle Idee hat oder eine eigene Idee hat und dann damit mit der Idee am Anfang ziemlich gut funktioniert. Und dann muss man natürlich sehen, weil bei den Bulls kamen die Verletzungen. Das wollte ich jetzt nicht mit einbeziehen, aber so dieses, ja, so eine gewisse eine Sicherheit aus sich heraus hat und so sein Ding spielt und so sein Ding durchzieht und das dann auch einen gewissen Erfolg bringt. Vor allem, weil halt eben da dieser Damian Lillard rumläuft.
Wir sind gespannt. Also auf jeden Fall, das, was sie bisher schon mal geschafft haben, ist, dass ich sie ernster nehme als noch vor ein paar Wochen. Und das ist, das ist zu diesem Zeitpunkt, also viel mehr kannst du zu diesem Zeitpunkt gar nicht schaffen. Von daher.
Absolut. Hut ab.
Ist auch schön, wieder Dame in der Topform zu sehen, weil Lillard ist einfach nach wie vor ein geiler Spieler.
Absolut, absolut. Und als Leader anscheinend auch ganz gut, weil er denen neben sich den Platz gönnt.
Und sein Trash-Talk gegenüber DeAndre Ayton war ein bisschen gemein, aber passte auch
ganz gut. Aber Aber eben nicht auf die asoziale Art, sondern einfach nur auf die.
Ja.
Ich wollte halt mal nachfragen.
Das ist, na? Also eigentlich ist es, weil es unerwartet kommt, wahrscheinlich asozialer, als wenn er,
ja, es ist,
wenn er
ja
die Mutter von
es
die
Eden
beleidigt hätte. Aber
es war nicht plump. Ja, es war nicht plump. Aber es ging unter die Haut. Tief unter die Haut.
Absolut.
Damit auch irgendwie wieder asozial.
Aber ich möchte dazu übrigens den MVP-Tracker von Basketball Reference zitieren, weil ich es gerade sehe. Damian Lillard, 62,7%. Also
MVP-Wahrscheinlichkeit.
Ja, genau.
Okay.
Ja Morant steht bei 15%, Donovan Mitchell bei 10,1%, Jason Tatum bei 5,4%. Da möchte ich gleich noch einen Satz zu sagen. Devin Booker bei 2%.
Und Vooch?
Ja, komischerweise wird er hier nicht aufgeführt.
Was? Da siehst du, und schon verliert dieses Ding jegliche Kredibilität.
Ja, das ist bitter, ne?
Aber das ist sehr, sehr bitter.
Wir haben noch zwei weitere Blazers in der Top 10, aber auf Platz 8 ist Josh Hart mit 0,9%. Oh, wow, okay. Und auf Platz 10 ist Jusuf Nurkic mit 0,7%.
Okay. Interessant.
Ich mag den MVP-Tracker.
Ich glaube, ich werde mich im Laufe der Saison auch mal intensiver damit beschäftigen. Scheint Hand und Fuß zu haben, was da so abläuft.
Also absolut.
Ganz kurz, aber Simons, dieser Ausraster gegen Denver, natürlich auch sensationell im dritten Viertel, wo halt wirklich alles gefallen ist. Also wir dann Dreier am Mann irgendwann und ja, war wild und schön.
Simons ist ein mies explosiver Spieler. Also auch wenn die Zahlen insgesamt in der Saison bisher noch nicht so gut sind, aber der kann halt übertrieben heiß laufen, hat er letzte Saison ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Und da kannst du halt wirklich auch nicht viel machen. Insofern ist er wirklich auch ein guter McCollum-Nachfolger.
Absolut, absolut. Und damit geht's weiter, würde ich sagen. Nächste Frage. Ole, du bist wieder dran.
Ich bin wieder dran. Okay, dann jetzt mal was Negativeres. Ist Doc Rivers im Dezember noch Coach der Sixers?
Sie haben jetzt ihr erstes Spiel gewonnen.
Ja.
Wenn es so weitergeht und wenn die Vibes auch so weitergehen, würde ich ein dickeres Fragezeichen dahinter stellen. Du? Wie würdest du deine Frage beantworten?
Schwierig. Also, weil ich es nicht einschätzen kann, wie lose der Triggerfinger sitzt, weil, um ehrlich zu sein, dachte ich schon vor der letzten Saison, also als Daryl Morey übernommen hat, dass Rivers wahrscheinlich nicht lange bleiben wird als Coach. Und dann war es aber irgendwie, nachdem es ja dieses Gerücht mit den Lakers gab und da aber nichts zustande kam, war es ja dann auf einmal doch irgendwie alles ganz, ganz harmonisch. Und letzte Saison wirkt es auch so, als wäre man da irgendwie auf einer Linie. Und dann waren die Playoffs halt wieder enttäuschend. Und also, ja, war ein bisschen problematisch. Und jetzt halt dieser Saisonstart, die Erwartungen sind schon sehr hoch natürlich an dieses Team. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es jetzt erstmal so weitergeht, dass halt noch, also sich noch ein paar Niederlagen einstellen und vor allem so der Prozess nicht so ganz sauber wirkt und die Line-Up-Entscheidungen nicht so ganz sauber wirken. Also nur mal Stichwort Matisse Thybulle zum Beispiel, der bisher in 4 Spielen insgesamt 6 Minuten auf dem Court stand. Und die Perimeter-Defense ja absolut ein Problem war über diese Spiele, dann könnte ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass es da doch einen Wechsel geben wird. Also ich weiß nicht, wie siehst du Doc Rivers als Coach der Sixers oder allgemein als Coach mittlerweile? Es ist ja jetzt auch nicht die erste Station, wo es irgendwie doch recht, also wo er eigentlich einen ziemlich guten Kader zur Verfügung hatte.
Ich muss ja gestehen, also ich tue mich immer schwer, Coaches wirklich zu beurteilen, weil ich sage, da spielen so viele Dinge mit rein, die ich vielleicht gar nicht mitbekomme. Was bei Doc Rivers aber schon ist, dass er bei mir eben Fragezeichen hinterlässt, oft. Also zum Beispiel jetzt diese Geschichte, also diese Line-Up-Geschichte, also dass Thybulle nicht spielt, dass man da irgendwie keinen Weg findet, dass auch jetzt, ich weiß halt auch nicht, inwieweit man jetzt, was jetzt genau abgesprochen war, aber dass so die ersten Spiele sehr, sehr Harden-lastig waren. Keine Ahnung, Embiid hat ja anscheinend auch über den Sommer irgendwie Probleme mit dem Fuß und konnte sich deswegen, ist vielleicht deswegen auch noch nicht so in Form. Deswegen ist vielleicht, sagt man, okay, Harden, spiel dich so ein bisschen rein. Wir brauchen auch dich mit deiner Sicherheit in der Offense, gerade im Abschluss, gerade auch aus der Midrange, gerade auch Richtung Ring. Das heißt, wir schauen erstmal, dass du reinfindest. Das aber so, ich meine, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass der Ansatz irgendwie uns so ein bisschen komisch vorkam in den ersten beiden Spielen. Muss ja nicht sein, dass das quasi das Endgame ist, sondern dass und dass die Sixers genau so das ganze Jahr spielen wollen, sondern dass man sagt, vielleicht ist es Schritt 2 und wir aber am Ende der Saison wollen wir bei Schritt 5, 6, 7 angekommen sein. Aber er hinterlässt bei mir einfach so ein bisschen Fragezeichen. Deshalb, ja, ich denke mir halt, okay, vielleicht mit dem, was da, mit den Spielern, die jetzt da sind, so viele, ja, auch mit den Schwierigkeiten oder mit den nicht vielleicht offensichtlichen Lösungen, die dieser Kader präsentiert, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein anderer Coach ein bisschen mehr draus macht. Vielleicht ist aber auch Harden einfach schwer zu integrieren, einfach aufgrund dieses, er ist ein extrem guter Playmaker, braucht aber den Ball und dann liefert trotz seines Wurfs nicht so dieses Spacing, das du gern hättest. Du hast dazu Embiid, den du eigentlich gern in Ringnähe einsetzen würdest. Wie gut funktioniert das? Ich meine, dieses Pick and Roll mit den beiden funktioniert natürlich so oder so, weil vielleicht läufst du auch das einfach bis zum Erbrechen. Aber ja, vielleicht ist das ein Faktor. Man sieht das ja
relativ wenig bisher, ne? Also das.
Und das ist wieder so eine Frage, so ein Fragezeichen. Ja. Und deshalb, ja, wie gesagt, ich will kein finales Urteil über den Coach Doc Rivers fällen. Manchmal frage ich mich einfach nur, okay, vielleicht verstehe ich was falsch oder was, what you know, ne? Und ja, keine Ahnung, ich habe eine Frage, eine meiner Fragen schließt da so ein bisschen dran an, an das alles, was wir jetzt gerade gesagt haben. Willst du noch irgendwas zu sagen zu Rivers? Was hast du so, wie kommt Rivers bei dir so an als Coach?
Mittlerweile zunehmend unkreativ und so ein bisschen stur. Also, was natürlich auch immer so ein bisschen das Bild ist, was entsteht durch, wie er sich dann in Interviews gibt und so, aber also da habe ich schon häufig das Gefühl, dass es eigentlich nicht sein kann, dass irgendwie ein Fehler vielleicht mal bei ihm liegt, sondern dass es eigentlich, also meistens findet er andere Gründe, warum irgendwas nicht so gut funktioniert, als dass er irgendwie selber die Lösung parat hat, ist so ein bisschen mein Eindruck. Mhm. Und also den Punkt mit Harden, den sehe ich aber auch, dass das halt natürlich auch ein spezieller Typ ist, den man natürlich auch holt, damit er seine ganzen Stärken einbringt und so, aber um die man sich herum dann auch irgendwie erstmal so ein bisschen neu gruppieren muss. Ich würde dem Team auch noch ein bisschen Zeit lassen, ne? Also
ja, absolut, absolut.
Nach 4 Spielen sagen, so, das kann nicht klappen, das sind alles Versager, das wäre natürlich auch Quatsch, aber bisher wirkt es einfach so ein bisschen so, als wäre die Balance offensiv und natürlich auch allgemein die Defense noch nicht gefunden. Und da bin ich halt mal gespannt, ob das dann irgendwann heißen wird, das muss ein anderer Coach fixen oder es muss zum Beispiel personell was passieren. Also da ist natürlich der Elefant im Raum immer, Tobias Harris, so ob man da nicht stattdessen eigentlich mehr Athletik und mehr einen Spieler auf dem Court haben sollte, der halt defensiv stärker einerseits ist und andererseits vorne auch nicht unbedingt den Ball in der Hand braucht, sondern einfach nur, keine Ahnung, Catch-and-Shoot-Spezialist ist. Wobei, das ist halt auch immer gemein, ne? Weil individuell ist der Saisonstart von Tobias Harris gut und trotzdem kommt man immer wieder bei ihm an. So kann er eigentlich wahrscheinlich auch nicht so richtig viel für, aber er ist so als 3 bei einem Team, das Meister werden will, ist er halt einfach ein bisschen zu langsam. Es ist einfach kein idealer Fit in dem Team.
Und genau an dieser Stelle kommen wir zu meiner Frage.
Ist Tobias Harris ein Versager? Ist das die Frage?
Nein. Okay. Gut. Sollte Tobias Harris eigentlich der Sixth Man der Sixers sein?
Ha.
Weil auch damit ließe sich ja so ein bisschen diese Thibault-Problematik theoretisch klären. Weil ich könnte mir Thibault mit der ersten 5, es ist nicht optimal aufgrund seines Wurfs und aufgrund von Hardens, ja, theoretischem Spacing, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Und aufgrund der Tatsache, dass du Harden in die Zone ziehen lassen willst oder dass Harden eigentlich wahrscheinlich heute mehr Platz braucht, um in die Zone zu kommen, als es vielleicht noch vor vier Jahren der Fall war oder was heißt vielleicht, ziemlich sicher. Von daher ist es nicht optimal. Aber du hättest jemanden, der vom Flügel diese zwei kleinen Guards ein bisschen besser beschützen könnte. Embiid hätte einen defensiven Partner, auch wenn, wie gesagt, Embiid auch noch nicht so richtig da ist. Du hättest dann Tucker, klar, ist auch so ein bisschen so ein theoretischer Spacer. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen bei den Sixers, man hat dann auch immer so ein bisschen im Kopf, okay, Tucker, den stellst du in die Ecke und er trifft da seinen Dreier. Trotzdem gibt's halt viele Teams, die dann dennoch absinken von Tucker. Und Thibault würde vielleicht dieses Problem ein bisschen verschärfen. Aber du könntest halt, so, oder vielleicht ist auch nicht Thibault, vielleicht ist jemand anders, aber du könntest ein bisschen Daniel House zum Beispiel, aber du könntest einen athletischen Dreier reinbringen. Harris könnte die Second Unit scoring-technisch so ein bisschen anführen. Du könntest ihn wieder auf die 4 stellen vielleicht. Du kannst ein bisschen mit den Lineups wechseln. Du kannst dann auch ihn mit Maxi zusammen dann mal in der Second Unit spielen lassen vielleicht und dann zum Beispiel Melton nebendran als zweiten Guard und House oder so. Also ja, vielleicht gibt es dann mehr Möglichkeiten, irgendwie durchzumixen, wenn er von der Bank käme. Was hältst du davon?
Ich finde die Idee gut, tatsächlich. Also es würde so ein paar Sachen vielleicht ein bisschen einfacher gestalten. Und auch dieses Thema mit Thybul und seinem Spacing und so, das sehe ich zwar auch, aber ich glaube, wenn die Sixers das irgendwie verstecken können, dann ja am besten in der Starting Five, wo er halt neben zwei der 5, 6, 7, 8 besten Offensivspieler der Liga wahrscheinlich unterwegs ist, die immer Doppelteam ziehen. Und Thybul ist ja auch keiner, der dann nur rumsteht oder der jetzt irgendwie total passiv ist oder so, sondern der bewegt sich ja recht viel. Der ist ja ein aktiver Cutter und so. Und da das eher neben Harden stellen und vielleicht auch mal neben Embiid, die dann aus dem Doppeln heraus ihn finden können für Dunks oder so. Und vor allem, also mit ihm und Tucker und Embiid könntest du auch mal ein bisschen die Offensiv-Rebounds versuchen zu holen. Ich fänd's eigentlich eine ganz gute Idee. Und Harris weniger Spielzeit insgesamt, glaube ich, aber halt ein bisschen, also in der Zeit ein bisschen mehr Ball in die Hand geben, finde ich eigentlich auch einen ganz guten Ansatz. Es ist halt eh so ein bisschen die Frage, ob in den Minuten, wo Harden nicht drauf ist, nicht eigentlich Maxi dann immer den Ball in der Hand haben sollte, aber grundsätzlich da die Sixers 4 recht gute und High-Usage-Offensivspieler haben, macht es ja eh Sinn, das so ein bisschen zu paaren, ne? Also das, ich glaube, bisher ist es eh meistens so, dass Embiid und Maxi recht viel Zeit zusammen haben und Harden Harris, das könnte man wegen mir auch noch verschärfen, aber erstmal so für die Balance im Team fände ich es tatsächlich keine blöde Idee, Harris von der Bank zu bringen.
Es ist natürlich immer die Frage, wie du es vermittelst, weil wurde ja in letzter Zeit auch viel gesprochen, so Spieler sind halt irgendwie auch stolz und wollen halt quasi als einer der 5 Besten verstanden werden und die 5 Besten starten halt nun mal und also in der Theorie.
Ja, aber das ist doch eigentlich finde ich das überholt.
Finde ich auch für mich jetzt. Anscheinend ist es bei den Spielern noch so, was ich jetzt auch so im Vorlauf der Saison so ein bisschen mitbekommen habe. Und von daher, aber wenn du dann eben sagst, okay, du bekommst weniger Spielzeit, aber bekommst quasi, wie soll man sagen, größere Spielzeit oder du stehst, du bekommst den Ball öfter, du hast mehr Möglichkeiten, dich zu entfalten in dieser Spielzeit, kann man es vielleicht auch irgendwie so vermitteln. Und ja, keine Ahnung, wie Harris sowas annähme. Und wenn man es eben nicht so, man kann sowas ja auch wirklich dann mal, also wenn man es richtig begründet, auch öffentlich, sondern einfach sagen, okay, wir sehen da mehr Möglichkeiten, Harris zu maximieren, unsere Starting Five zu maximieren, Maxi zu maximieren, und so, dann ja, gäbe es halt, also dann ist es ja, kann man es begründen, ob es dann hinterher funktioniert, weiß ich nicht, aber ich hatte nur irgendwie den Gedanken, dass es vielleicht Dinge gerade ziehen würde, ohne zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Trade-Partner für Harris finden, weil Harris, wie du sagst, ist ja kein schlechter Spieler, er ist halt echt so ein bisschen so ein Opfer in Anführungszeichen seiner Rolle und der Tatsache over Jimmy Butler.
ja, das schwingt auf jeden Fall immer mit. Und natürlich auch das Doc Rivers-Thema, dass Doc Rivers halt Tobias Harris liebt, schon immer.
Ja.
Was da vielleicht so auch ein bisschen Teil des Problems ist. Also gefühlt hat er in einigen Spielen irgendwie mehr Spielanteile gehabt als Maxi und das sollte wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht mehr passieren. Aber naja, also an sich sind wir uns einig, die Sixers brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, um sich zu finden.
Und du brauchst jetzt Zeit für deine nächste Frage. Boah, Wahnsinn heute, ich bin auch on fire, ich merke schon. Krass, ne?
Ja.
Also hau raus.
Genau, die Frage wäre, müssen wir den Six-Man Award jetzt schon in Christian Wood Award umbenennen?
Ja, ich muss gestehen, ich habe nicht viel Mavs gesehen, aber was ich gesehen habe, er macht's recht solide, ne?
Ja, also er hat in bisher 49 Minuten Spielzeit hat er 50 Punkte gemacht und 20 Rebounds geholt und dabei 50% seiner Dreier getroffen und 55,6% aus dem Feld. Also es ist okay. Nur die Freiwürfe sind nicht so gut. Trifft er nur 62,5% von. Aber ich glaube, was Player Efficiency Rating angeht, ist bisher nur Giannis besser.
Und das war vollkommen zu erwarten. Es ist interessant, weil Wood ja damit so ein bisschen, ja, also es war ja die Frage, wie funktioniert er, beziehungsweise wie leer waren denn seine Stats bis jetzt? Oder wie viel lag daran, dass er in schlechten Teams war? Und jetzt spielt er in einem guten Team und es scheint bis jetzt ja zu funktionieren. Es gab auch diese eine Szene gegen die Grizzlies, glaube ich, in der er dann auch richtig gut verteidigt hat, einfach seine Länge genutzt hat, so ein bisschen als Rim Protector und damit halt Luca irgendwie geholfen hat, dann Turnover gegen Morant irgendwie zu forcieren. Also er scheint ja auch da dann, wie gesagt, was ich mitbekommen habe, weil ich von den Mavs bis jetzt echt wenig gesehen habe, aber er scheint ja auch da ja so ein bisschen anzukommen. Und ist dann vielleicht das Einzige, was deiner Frage im Wege stehen könnte, dass dann, denkst du, das Kid irgendwann sagen könnte, okay, wir bringen ihn doch als Starter, oder denkst du, dass trotzdem halt so dieser ja, offensive Spark von der Bank so wichtig ist und man ja dann am Ende sowieso sagen kann, okay, am Ende bleibt er halt drauf. Oder denkst du, dass man Wood eigentlich noch mehr Spielzeit geben müsste, weil er halt einfach so ein guter Teamkollege, also halt einfach auch so ein guter Spieler an der Seite von Luca sein kann?
Schwierig. Also, weil an sich finde ich nicht unbedingt, dass er dafür starten muss, sondern also man kann seine Minuten halt auch hochfahren, während er von der Bank kommt. Und ich habe bisher nicht das Problem, dass er jetzt einer ist, der sich da momentan dran stört, sondern eher, dass er es gar nicht fassen kann, dass er jetzt in einem guten Team ist und ihm das sehr viel Spaß macht, dass er halt auch permanent irgendwie geile Pässe von Doncic serviert bekommt. Also es waren zwei Spiele, deswegen, wie gesagt, alles natürlich vollkommen übertrieben, aber das Offensiv-Rating von den beiden zusammen ist bei 146. Also die Chemie ist bisher ganz gut. Und also ich glaube, wichtig ist halt, dass er viel mit Luca zusammen auf dem Feld steht, aber er muss dafür nicht zwingend starten. Wie Kid das entscheidet, mal gucken, aber an sich hatten wir ja auch vor der Saison kurz drüber gesprochen. Ich glaube, Kid findet es halt ganz gut, erstmal defensiv orientiert zu starten, also was so sein Lineup angeht, und dann halt jemanden wie Wood noch von der Bank bringen zu können. Und also bisher habe ich das Gefühl, dass das jetzt auch keine blöde Idee ist, aber es kann sich natürlich auch noch ändern.
Und ich verstehe den Ansatz aber auch, weil du sagst, ich meine, es gibt ja Teams, die schon am Anfang irgendwie nicht so die richtige Energie finden ins Spiel, und du holst ja gerne auch mal durch deine Defense, kannst du ja Energie holen, beziehungsweise du stellst vielleicht eher auch sicher, dass der Gegner nicht die Energie, sich selber Energie holt durch seine Offense, dass sie schnell ins Laufen kommt. Es kann natürlich trotzdem passieren, auch mit einem defensiven Lineup. Abgesehen davon, ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber grundsätzlich kann ich den Ansatz schon nachvollziehen und dann zu sagen, okay, und jetzt lassen wir es so ein bisschen selber laufen. Und muss natürlich sagen, ich meine, die Mavs stehen jetzt bei 1-1, also vielleicht auch noch den Disclaimer, der kommt jetzt einfach mittendrin. Wir nehmen heute auf am Dienstag, den 25. Oktober, und die Mavs spielen kommende Nacht noch gegen die Pelicans. Dann kann es auch sein, dass sie bei 1-2 stehen. Also
vielleicht macht Christian Wood auch 0 Punkte und dann ist das alles hinfällig.
Und das ist alles hinfällig. Würde ich nicht davon ausgehen, weil ich weiß gar nicht, ob Zion und Ingram, die ja gegen die Jazz raus mussten im Laufe des Spiels, ob die beide spielen können. Aber grundsätzlich kann ich den Ansatz verstehen. Und wahrscheinlich, wie du sagst, dass man einfach sagt, man fährt die Minuten einfach hoch abseits des Tip-Offs. Ist vielleicht der ein Punkt. Und dann, ich meine, geht es ja auch dann, wenn das Spiel eng wird, darum, wer dann am Ende auf dem Court steht. Und da könnte es schon auch sein, dass das Wood da dabei ist. Und er scheint in der Rolle ja auch aufzugehen, wie du gesagt hast. Von daher, ja. Sollen wir damit weiterziehen?
Ziehen wir weiter, absolut.
Ziehen wir weiter. Und jetzt, es kommt eine Frage, und ich weiß nicht, ob ich zu 100% mit dir zufrieden bin, aber ich habe jetzt so ein bisschen, geguckt und ich stelle sie mir auch mir explizit auch für mich, ob für mich die Knicks ein sneaky fun Team sind. Einerseits ist da sind da so weiche Faktoren wie der Garden und New York. Ich finde es irgendwie cool, diese Connection in diese Stadt zu haben. Keine Ahnung, ich war noch nie da, aber irgendwie fasziniert mich diese Stadt. Deswegen finde ich es generell mal cool. Und dann habe ich mir jetzt auch so überlegt, sie haben eine Second Unit, die irgendwie ganz interessant, also die halt irgendwie explosiv ist mit Quickly, Toppin. Kollege Rettich hat jetzt seinen Platz gefunden, Hartenstein, Derrick Rose kommt noch mit rein. Du hast irgendwie so eine gewisse Explosivität. Sie haben junge Spieler, sie spielen irgendwie hart. Sie haben mit Jalen Brunson irgendwie gleichzeitig so einen kontrollierten Point Guard, der irgendwie so, ich glaube, in den ersten beiden Spielen 15 Assists verteilt hat und keinen Turnover hatte. Sie spielen jetzt deshalb nicht den schönsten Basketball und sie haben immer noch halt so Spieler, die so zwischen Genie und Wahnsinn teilweise hin und her springen, wie Barrett, wie Randall. Und es ist jetzt nicht so dieses klassische, okay, es macht mega Spaß, denen zuzugucken, aber irgendwie haben sie so eine gewisse Energie. Und dann kommt noch dazu, dass Mike Breen kommentiert, die Heimspiele meistens. Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Sie spielen jetzt auch ein bisschen schneller. Ich meine, die letzten Jahre waren sie auf, habe ich da mal geschaut, auf 29 und 30, was Pace anging. Bis jetzt sehr kleine Sample Size. Ich weiß, also noch nicht Ding, aber sind sie auf 19, auch nicht mega weit oben. Aber ich hatte auch so den Eindruck, dass sie versuchen, gerade auch mit der Second Unit den Ball so ein bisschen mehr zu pushen einfach. Ja, deshalb weiß ich nicht. habe ich mir so ein bisschen gedacht, ob sie am Ende vielleicht auch so ein bisschen mehr die 21er Knicks als die 22er Knicks sind. Nicht, was das Endergebnis angeht, weil ich glaube, da der Osten einfach zu viele gute Teams vor ihnen hat, aber irgendwie, ja, es ist. Irgendwie haben mich die Knicks so, ich habe so ein bisschen, ich bin auch zufällig über die Knicks gestolpert, weil ich so ein bisschen bei den Pistons eigentlich reinschauen wollte, bei den Magic mal reinschauen wollte. Ja, da ich nichts. Irgendwie sind sie ganz cool.
Ich bin tatsächlich bei ihnen noch nicht reingestolpert. Sie gehören zu den wahrscheinlich noch eine Handvoll Teams, die ich noch nicht gesehen habe in dieser Saison. Deswegen kann ich dazu jetzt auch gar nicht wahnsinnig viel beitragen, aber es hört sich auf jeden Fall schon mal so an, als sollte ich das jetzt mal tun.
Ja, guck mal rein. Also, wie gesagt, ich bin auch nicht zu 100% zufrieden mit der Frage, weil ich selber noch nicht so richtig weiß und weil ich jetzt auch nicht mega viel gesehen habe. Aber ich habe halt so, ja, irgendwie haben sie mir so ein bisschen auf ihre eigene Art, und ist es ja vielleicht auch wieder was sneaky fun ist, auf ihre eigene Art haben sie mir irgendwie Spaß gemacht.
Ich meine, sneaky fun ist ja, also Knicks Spiele kann man sich schon immer gut angucken, einfach, also häufig wegen dem Gegner, aber immer wegen dem Broadcast. Der ist halt immer gut. Also da sind beide New Yorker Teams halt einfach überragend, finde ich. Also auch die Nets, das ist halt einfach auf einem sehr hohen Niveau unterhaltsam. Ist halt immer ein bisschen die Frage, was sportlich passiert. Aber es hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Also ich habe sie auf meiner Liste tatsächlich für heute oder morgen, dass ich da endlich was reinschaue.
Dann mach's mal und dann sprechen wir doch mal. Sag mal, was du davon hältst. Wahrscheinlich, wenn du jetzt ein aktuelles Spiel anschaust, ist es wahrscheinlich total mies und nervend. Aber bis jetzt irgendwie fand ich es auf der gewisse Art irgendwie ganz cool.
Bei mir ist es halt echt so, dass ich irgendwie so ein bisschen glaube ich, noch so den Effekt aus dem letzten Jahr hatte, wo es halt wirklich keinen Spaß gemacht hat, sie zu gucken. Also vor allem, wo die Starting Five halt einen so runtergezogen hat. Und die Bank war ja da auch schon immer das Positive. Und da haben sie jetzt ja sogar noch mal mehr Leute. Aber es hat mir irgendwann einfach gar keinen Spaß gemacht, mir diese Starting Five anzugucken. Und deswegen war ich, glaube ich, bei ihnen jetzt zum Saisonstart nicht so heiß, da reinzugucken. Aber ist notiert, werde ich tun.
Ich meine, und der Starting Five hilft meiner Meinung nach Brunson wirklich. Einfach, weil er so eine Craftiness, so eine Kontrolle mit reinbringt, so eine Abgeklärtheit mit reinbringt, die dann halt irgendwie auch gefehlt hat. Und so hin und wieder halt einfach irgendwie kluge Dinge macht oder Dinge macht, bei denen man denkt, okay, cool. Also es ist halt irgendwie eine coole Art, Basketball zu spielen. Und das halt, ja, das balanciert auch so ein bisschen so dieses unkontrollierte teilweise von Randall mit aus zum Beispiel oder dieses so Kopf durch die Wand denken so ein bisschen, was man teilweise sieht, und das deswegen macht es ja und ja, wenn Mitchell Robinson da rumspringt, außer wenn er jetzt Pat Williams aus der Luft holt, finde ich auch immer eigentlich ganz ganz gut anzuschauen.
Stehe.
Lass weiterziehen.
Okay. Soll ich noch eine stellen?
Ja, stell du noch eine.
Kommt der nächste NBA-MVP mal wieder aus den USA?
Spielst du auf Jason T aus B an?
Ja, und auf Ja Morant. Also, ich meine, gut, wenn die Celtics heute Nacht gewonnen hätten, dann hätte natürlich kein Weg an Jason Tatum vorbeigeführt.
Ja, aber
gut. Ich sag mal, die beiden
Alex Caruso werden kann ich schon mal richtig
die Rechnung machen. Besten Kandidaten aus Amerika. Stand jetzt. Und also vor allem, das sind zwei Spieler, bei denen ich auch wirklich glaube, dass sie innerhalb der nächsten 5 Jahre jeweils einen gewinnen werden. Die Frage ist, ist es vielleicht jetzt schon soweit?
So wie sie angefangen haben, wir haben ja über Tatum letztes Jahr schon mal gesprochen. Letztes Jahr auch, richtig. Faktisch richtig, genau. Und es kommt die Zeit, weißt du, zwischen den Podcasts kommen immer ewig vor. Ja. Weißt du? Das denken wir mal, Mann, wann ist es wieder soweit? Deswegen, ja. Nee, aber Tatum könnte ich mir auch, ich habe ja auch gesagt, so ich gräme mich ein wenig, dass er in meinen MVP-Gedanken so zu den Award-Picks überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil er ja, ich meine, es ist ja oft so eine Negativerfahrung, gerade so, wenn es die erste ist, wie jetzt in den Finals, dass es da einfach nicht so lief, wie er es gern gehabt hätte, kann ja auch so ein bisschen nochmal pushen. Und es scheint bei ihm ja wirklich so ein bisschen der Fall zu sein in den ersten Spielen. Und von daher würde ich es nicht ausschließen, was halt, und bei Ja natürlich ähnlich. Was vielleicht ein bisschen dagegen sprechen könnte, ist ja, dass Giannis jetzt auch nicht ganz schlecht anfängt.
Ja, das ist korrekt. Aber 70% aus dem Feld ist aber schon bitter.
Ja, also der große Grieche könnte dann den USA doch noch mal einen Strich durch die Rechnung machen. Mal
gucken, Doncic auch, ne? Also die beiden sind auch brauchbare Kandidaten im Zweifel.
Der Doncic finde ich so, ich finde es einfach immer wieder krass, dieses. Also wie er einfach komplett dieses eigene Tempo hat und einfach, also mit diesem eigenen Tempo, also eigentlich macht, was er will. mehr oder weniger. Und es einfach nichts zu machen ist. Also egal, wer da steht, ich finde es echt irgendwie, das beeindruckt mich immer wieder.
Ja, es ist schon einfach was Besonderes, wie er spielt, so ja. sich das anzugucken. Es ist also auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, auch wenn es natürlich ganz andere Spieler sind, aber manchmal so ein bisschen mit Kawhi vergleichbar. Also weil der spielt ja eigentlich auch langsam und trotzdem muss sich alles irgendwie nach ihm richten, weil man ihn halt nicht irgendwie unter Druck setzen kann. Und so ein bisschen ist es bei Luca auch so. Aber ja. ich habe ja ihn auch des Öfteren schon zum MVP erklärt, also über die letzten beiden Jahre, diesmal nicht. Und also wenn ich ihn jetzt so spielen sehe, also es gibt spielerisch natürlich überhaupt nichts, was dagegen spricht, dass er es wird. Was ich bei ihm nur manchmal denke, Luca daddelt halt auch immer noch gerne rum auf dem Feld.
Ja.
Das ist so ein Kontrast zu Giannis, glaube ich, der das halt eher nicht macht und auch meiner Meinung nach mehr jetzt zu Tatum, der, also über die ersten Spiele wirkt das einfach so, als hätte der einfach den ganzen Sommer über sich einfach nur dafür gehasst, dass sie die Finals verloren haben, als hätte er die ganze Zeit trainiert und als würde er jetzt nie wieder lächeln, bis er irgendwann Meister geworden ist. Also es wirkt halt alles so total seriös und der grinst nicht mehr beim Spielen, sondern wenn ihm was gelingt, dann mean-markt er nur so ein bisschen und dann geht's irgendwie weiter. Bei Doncic wirkt halt alles immer noch so ein bisschen verspielter. Das ist jetzt, also ist jetzt auch kein Kritikpunkt oder so, aber weiß nicht, vielleicht.
Ganz im Gegenteil.
Vielleicht ist es dadurch eher erst nächstes Jahr. Aber mal gucken.
Ja. Aber das ist all der Faktoren, die mir an Doncic halt auch immer noch so Spaß machen. Mal abgesehen davon, dass er sich halt regelmäßig bei den Refs beschwert, was selbst mich mittlerweile nervt, aber so dieses Daddeln und so dieses, ja, so ein bisschen Freude am Spiel und halt so sein Ding machen, das macht für mich halt den Spieler Luka Doncic auch aus. Ich hoffe auch eigentlich, dass er sich das beibehält, weil wenn du so dominieren kannst und gleichzeitig halt daddelst, finde ich eigentlich noch fast ein bisschen geiler, als wenn du halt so diesen krassen, weil ich glaube, der Fokus ist derselbe, mehr oder weniger.
Ja, weißt du, das ist aber eher das, wo ich mir halt nicht ganz so sicher bin.
Bist du nicht?
Ja, weil ich habe bei ihm schon manchmal das Gefühl, dass er sich dann auch ein bisschen mehr auf so Privatduelle und sowas einlässt und so.
Ah ja, gut, stimmt.
Als es das jetzt sein müsste.
Wobei sich halt jemanden dann irgendwie rauspickt, ne?
Ja, wobei es halt manchmal auch einfach unterhaltsam ist. Deswegen.
Eben.
Ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn er sich das beibehält, aber.
Und wir sind ja fürs Entertainment auch da.
Eben.
Also, ne? Das, von daher, ja. Ich bin.
Ich meine, vielleicht wird es auch Benedict Mathurin. Das könnte natürlich einfach auch passieren.
Seiner Meinung nach, also LeBron muss ihm ja erstmal beweisen, dass er besser ist. Hat er das wirklich gesagt oder habe ich das nur irgendwie.
Nee, das hat er wirklich gesagt.
Was machst du aus solchen
Zitaten? Bisher ist er besser.
Na, was machst du aus solchen Zitaten? Also
ich find's lustig. Also sonst eigentlich nichts.
Okay. Ich frage immer, wo sie herkommt. Das ist wirklich so, dass man redet sich irgendwas ein und glaubt's wirklich oder man pusht sich irgendwie selber so oder es ist irgendwie so ein bisschen Persona sozusagen oder ja. Bei mir hinterlässt dann doch oft mehr Kopfschütteln als Grinsen, muss ich gestehen.
Ja, natürlich ist es auch. Aber es ist gleichzeitig auch einfach sehr witzig.
Es ist auch sehr witzig und es ist auch okay. Bin gespannt, ob ihm LeBron dann wirklich beweist, dass er besser ist. Ob LeBron es gar nicht hört. Also hört, aber nicht hört, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja. Ja, ich meine, auf die Art und Weise kommt doch auch zu Lakers Indiana eine absolute Würze.
Und nach der
zwei Teams, die zu dem Zeitpunkt bei 1,15 stehen oder so. Und dann auf einmal ist der LeBron Mathurin Bowl.
Ja, genau. Und Lakers Indiana, ich glaube, das letzte Mal richtig Würze drin war Anfang der 2000er.
Ja, ja.
Damals mit den, und von daher wird es mal wieder Zeit. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen, aber ja.
Ja, stimmt schon. Reggie Miller gegen Kobe in den Finals damals.
Ja, genau. Habe ich mit meinem Reggie Miller-Trikot, habe ich etwas getraut. Aber naja, so zerbröselt der Keks nun mal.
Ja.
Wir sind schon recht lang unterwegs, aber ich glaube, ich müsste noch eine Frage stellen, eigentlich, damit ich auf 5 komme. Wenn ich richtig mitgezählt habe.
Wenn du noch eine hast, dann stell sie.
Übrigens, was noch ein Ding ist zu Luca, er hat ja, ich finde, Luca hat einen der besten neuen Signature-Schuhe der Liga. Ist mir so ein bisschen aufgefallen. Generell, die neuen Jordan-Signature-Schuhe, auch der Zion 2, gefällt mir auch relativ gut. Und der Grund, dass ich das sage, hört hier mal genau zu, es könnte sein, dass wir zu Signature-Schuhen demnächst noch was haben. Wollte ich nur kurz mal andeuten. Ich hab dann demnächst, krass, ne?
Ja, echt krass.
Ole. Sneaky und gleichzeitig Cliffhanger vom Allerfeinsten. Damit ganz kurz noch zu meiner Frage, die wir auch relativ schnell abhandeln können, deswegen habe ich sie jetzt noch reingebracht. Passt auch so ein bisschen zu dem, was wir bis jetzt gesagt haben. Ist jetzt auch nicht die brutalste Frage, aber so haben wilde Teams, so wie zum Beispiel die Jazz, wie auch jetzt die Hornets, wie die Spurs, wie die Blazers, die am Anfang halt einfach so Freitag Franz Beckenbauer geht's raus und spielt Basketball machen. Nichts gegen die Coaches, weil die Coaches trotzdem mehr Anweisungen geben werden, aber ne, so ein bisschen vom Gefühl, die einfach attackieren. Gegenüber Teams, die so ein bisschen methodischer vorgehen wollen, die auch ein bisschen was aufbauen müssen, die so ein bisschen auch noch nach die Identität auch für den späteren Verlauf der Saison noch brauchen, wie jetzt die Nuggets, wie auch die Wolves, wie die Sixers, so ein bisschen Vorteile.
Grundsätzlich wahrscheinlich schon. Also ich glaube, dass auch so zum Saisonstart spielt es immer auch eine Rolle, dass die Linie der Referees immer ein bisschen anders ist, dass halt gewisse Prioritäten anders gesetzt werden und Sachen anders entschieden werden. Das ist jetzt nicht nur wegen dem Take-Foul, das verschwunden ist, sondern es gibt ja immer diese Point of Emphasis, die Refs jeden Sommer kriegen. Und das ist also, da muss man sich immer erstmal irgendwie dran gewöhnen. Und grundsätzlich kann es aber schon auch sein, dass es halt bei Teams gibt, die sich halt so ein bisschen neu formiert haben und die gleichzeitig irgendwie ambitioniert sind und halt größere Teile integrieren müssen, dass es da ein Stück weit länger dauert. Deswegen also im Osten die beiden besten Teams bisher sind halt mit Boston und Milwaukee welche, wo sich jetzt nicht so super viel verändert hat. Mhm. Ne? Also die halt ihre Kontinuität irgendwie schon haben. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch einfach random, weil es wir sprechen genau, über maximal 4 Spiele pro Team und wahrscheinlich sind wir eigentlich noch nicht so weit.
Nee, genau, es sind einfach so, ist das ja für mich auch so der Saisonstart, weil man ja gerne auch überreagiert oder beziehungsweise man so auf der einen Seite hinterfragt und auf der anderen Seite denkt, okay, vielleicht doch ein bisschen besser, man fängt sich dann natürlich immer wieder ein, aber ich denke gerade so, weil zum Beispiel ja die Jazz auch neu zusammengestellt sind, die Spurs, die Hornets spielen ohne ihren eigentlichen Playmaker und trotzdem funktioniert es ja irgendwie, aber es ist halt so dieses Ding, okay, attackiert, haben wir auch jetzt so vorhin am Anfang schon gesprochen, als wir über die Jazz und die Blazers gesprochen haben und dann, ja, es ist, denke ich mir halt, war so mein Gedanke, ist wahrscheinlich wirklich dann in Anführungszeichen, weil in der NBA ist, glaube ich, nichts leicht, aber einfacher, als jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt unsere zwei Stars oder wir haben jetzt irgendwie da ein neues Centerpiece sozusagen, einen neuen zentralen Spieler, den wir irgendwie integrieren müssen, den wir mit unseren anderen, wie jetzt Gobert in Minnesota, und müssen da so ein bisschen schauen, wie da unsere Identität aussehen kann. Oder es kommen halt, wie bei den Nuggets, es kommen zwei zurück und die müssen sich so in Form spielen. Wir wollen dann auch, dass das halt eben, wir können jetzt nicht einfach nur sagen, okay, gebt denen den Ball, die jetzt gerade irgendwie am besten drauf sind und do something with it. So, ja. Das war so ein bisschen der Gedanke. Aber es war ja auch ein bisschen offensichtlich, deswegen war es auch nicht die Harvard-MIT-Frage, sondern ne?
Brauchen wir
ein entspannter Abschluss.
Ja.
Ja, vor allem ich. Weißt du ja, wie es ist. Gut, dann sind wir am Ende, oder?
Ich glaube auch. Ich habe meine Punkte, glaube ich, eingebracht.
Ich auch. Und damit würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und das gerne nachholen würdet, schaut vorbei bei Apple Podcasts, bei Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, dieser. Da habe ich kurz vermischt. Da könnt ihr uns auf jeden Fall abonnieren. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schaut mal bei Patreon vorbei. Wie gesagt, Freitag der Sehtest mit Tyrese Halliburton. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die NBA und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.